Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich euch hier im Hörsaal begrüße mit Hallo liebe HörerInnen oder mit Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, dann habe ich beide Male gegendert. In Sachsen und Bayern ist die erste Schreibweise, also die mit sogenannten Genderzeichen, also mit Doppelpunkt, Unterstrich, Binnen-I oder dem Gendersternchen, nun verboten. Grund genug, sich das Thema nochmal genauer anzuschauen, und deswegen fragen wir uns hier im Hörsaal heute, warum polarisiert das Gendern eigentlich so sehr?
Genderzeichen sind eben auch als metapragmatische Zeichen zu deuten. Also es geht um Signale der Sympathie und des Respekts, der Wertschätzung und Höflichkeit, mit denen wir auf anderen einen entsprechenden Eindruck machen. Dadurch, dass es eine Auseinandersetzung über Normen ist, kommt natürlich auch immer die Frage der Normativität. Soll ich das machen? Muss ich das machen? Der viel zitierte Genderzwang, der eben auch instrumentalisiert wird zu jetzt Genderverboten, also wirklichen Zwängen, ist ja etwas, was die ganze Zeit auch Resonanz findet. Die RechtspopulistInnen haben dieses Thema lange immer wieder thematisiert mit diesen Argumenten. Und jetzt finden wir, die ähnliche Diskursstrategien gehen jetzt sozusagen in die demokratischen Parteien über.
Unsere Rednerin heute im Hörsaal ist Caroline Müller-Spitzer. Sie ist Linguistin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache. In ihrem Vortrag schaut sie sich einen Sprachkampf aus den 1980er Jahren an, den um die Worte lesbisch und schwul. Da lassen sich nämlich ganz ähnliche Mechanismen beobachten wie heute beim Streit um das Gendern. Außerdem untersucht Caroline Müller-Spitzer die Argumente der Gegner von Gendersprache. Ihr Vortrag hat den Titel »Wessen Stimme wird gehört? Gender-inklusive Sprache im Deutschen im Licht aktueller und vergangener Sprachdiskussionen«. Und sie hat ihn am 25. Juni 2024 im Rahmen vom Collegium Gisenum zum Thema sprachliche Ungerechtigkeiten an der Uni Gießen gehalten.
Ja, herzlichen Dank für die Vorschusslorbeeren mit dem Applaus. Mal gucken, wie er dann hinterher ausfällt. Also, das Thema meines Vortrags. Wessen Stimme wird gehört? Gender-inklusive Sprache im Deutschen im Lichte aktueller und vergangener Sprachdiskussionen. Ich möchte starten mit einem Zitat von Hannah Arendt aus ihrem Werk Vita Activa. Da Menschen nicht von ungefähr in die Welt geworfen werden, sondern von Menschen in eine schon bestehende Menschenwelt geboren werden, geht das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten allem einzelnen Handeln und Sprechen voraus, sodass sowohl die Enthüllung des Neuankömmlings durch das Sprechen wie der Neuanfang, den das Handeln setzt, wie Fäden sind, die in ein bereits vorgewebtes Muster geschlagen werden. Und genau um das Bezugsgewebe, das sprachliche Bezugsgewebe in Bezug auf Gender und Sprache wird es jetzt gehen, und darum, welche Fäden werden darin geknüpft und wer knüpft sie und mit welchen Mitteln. Mein Vortrag ist folgendermaßen gegliedert. Ich werde starten mit einer Sprachdiskussion oder einem Sprachkampf rund um Sprache und Geschlecht, wo es nicht um genderinklusive Sprache geht, sondern um die Begriffe schwul und lesbisch. Aus dieser Sprachdiskussion kann man aber sehr viel ablesen, was auch heute wieder passiert in der aktuellen Sprachdiskussion. Deshalb möchte ich das relativ ausführlich am Anfang darlegen. Dann komme ich zur genderinklusiven Sprache, zur aktuellen Diskussion und auch Situation. Also wie hat sie sich entwickelt, genderinklusive Sprache, was verstehen wir eigentlich darunter? Dann natürlich auch die aktuellen Entwicklungen, zum Beispiel die Genderverbote in verschiedenen Bundesländern. Und dann werde ich drei Stimmen herausgreifen, die für diese Genderverbote auch angebracht werden, nämlich zum einen der Rechtschreibrat, zum zweiten Lernende des Deutschen und Blinden und Sehbehinderte, denn es geht auch oft um Barrierefreiheit, um dann ein Fazit zu ziehen, um was es denn eigentlich geht. Und dann mit einer Schlussbemerkung werde ich aufhören. Zunächst also zur Sprache der Gosse im Bundestag. Sprache der Gosse ist ein Zitat, wie Sie sich denken können. Diese sprachliche Diskussion hat Luise Pusch aufgearbeitet in ihrem Aufsatz »Ein Streit um Worte – Eine Lesbe macht Skandal im Deutschen Bundestag«, der 1994 erschienen ist. Und ich selbst habe es auch verwendet für einen Aufsatz, der im Kursbuch erschienen ist. Armin Assehi, einer der HerausgeberInnen, hatte den Wunsch, die Diskussion um genderinklusive Sprache in den Kontext anderer Sprachkämpfe zu stellen und zu sagen, was können wir denn aus anderen Sprachdiskussionen vielleicht lernen, welche Motive zeigen sich auch da, vielleicht auch welche Lösungsmöglichkeiten können wir da finden. Was war der anders? Also zurück in die 1980er Jahre. Zu der Zeit waren schwul und lesbisch sowie auch das englische gay immer noch entsprechend der Diskriminierung von gleichgeschlechtlicher Liebe Stigmawörter. Relikte davon finden sich ja auch heute noch in der Jugendsprache. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, als Barack Obama Präsident geworden ist, hat er in der Ansprache zum ersten Mal das Wort gay in dieser Ansprache verwendet. Und auch da noch wurde es als Kampfansage an das konservative Amerika gewertet, dass er überhaupt diesen Begriff da verwendet hat. Das Interessante an der Begriffsgeschichte von lesbisch und schwul ist, dass die Lesben- und Schwulenbewegung diese Begriffe selbst kaperten und diese negativ verwendeten Wörter, diese negativ konnotierten Wörter, heute neutral verwendet werden können. Das ist eine seltene Form von begrifflicher Entwicklung. Der Anlass dieser Sprachdiskussion, die ich jetzt hier darstellen möchte, war, dass 1988 das Feministische Frauengesundheitszentrum Berlin eine Anzeige schalten wollte, in der das Wort Lesben vorkam. Die Deutsche Postreklame GmbH, damals ein staatliches Unternehmen, lehnte den Druck der Anzeige aber ab, weil das Wort Lesben gegen die, Zitat, guten Sitten verstoße. Daraufhin hat dieses Feministische Frauenzentrum geklagt vor dem Amtsgericht Frankfurt und die Klage wurde aber abgelehnt mit der Begründung, dass der Text eben wegen seiner vulgären Wortwahl gegen die Achtung, Zitat, derjenigen Frauen verstoße, die in ihrem erotischen Empfinden sich zu weiblichen Partnern hingezogen fühlen. Also das Amtsgericht Frankfurt hat gesagt, dass die Wörter, die das Feministische Frauenzentrum verwenden, sind diskriminierend für Lesben. Diese linguistische Auseinandersetzung, diese sprachliche Auseinandersetzung brachten 4 grüne Abgeordnete, die Grünen waren zu der Zeit ja noch nicht lange im Bundestag, durch eine sogenannte Kleine Anfrage dem Bundestag zur Kenntnis und beantragten die Klärung, ob die Bundesregierung ihren Einfluss geltend machen könne, dass diese oben erwähnte Anzeige in Berlin erscheinen könne und auch, ob sie garantieren könnte, dass die Selbstbezeichnung im Sinne einer emanzipatorischen Meinungsäußerung für Schwule und Lesben möglich sei. Und die Grünen wollten noch einen anderen Antrag einbringen. Der Inhalt muss jetzt hier nicht interessieren, aber es kamen auch diese Wörter Schwule und Lesben vor. Dass dieser Antrag verhandelt wurde, lehnte aber der Präsident des Deutschen Bundestags, Philipp Jenninger, ab. Und zwar, weil eben die Wörter Schwule und Lesben nicht vom Haus akzeptiert werden würden, also vom Deutschen Bundestag. Er würde sie nur dann auf die Tagesordnung nehmen, das liegt schriftlich vor, wenn von, Zitat, Homosexuellen und Lesbierinnen geschrieben werden würde. Daraufhin sagten die Antragstellenden wiederum, das sei für sie nicht akzeptabel, denn erstens seien Schwule und Lesben die frei gewählten Selbstbezeichnungen und außerdem seien Lesbierinnen eben weibliche Einwohner von Lesbos und keine Frauen, die sich zu Frauen hingezogen fühlen. Inzwischen war Jenninger zurückgetreten. Auf diesen Einspruch wiederum hat Annemarie Renger dann geantwortet, die auch wiederum sagt, nein, die Begriffe Schwulen- und Lesbenbewegung mögen zwar inzwischen von der Umgangs- in die Hochsprache übergegangen sein, also es geht in den Debatten wirklich darum, steht das im Duden oder nicht und so weiter, aber ich darf daran erinnern, schreibt sie, dass sich auch der Ältestenrat am 29. September mit breiter Mehrheit dagegen ausgesprochen hat, die Verwendung derartiger Begriffe zuzulassen. Und daraufhin sagte noch in der Plenardebatte ein CSU-Abgeordneter, die Begriffe Schwule und Lesben seien eben Sprache der Gosse und dem Hohen Haus nicht würdig. Wenn wir uns in die Plenardebatten mal reinzoomen, dann sehen wir, mit welchen Argumenten diese Auseinandersetzung eigentlich lief. Hier ein Redebeitrag von der CDU-CSU von Eilmann. Zitat. Also ich habe in den Folien oder in meinem Vortrag relativ viele wörtliche Zitate, weil wenn es darum geht, wessen Stimme gehört wird, ist es auch schön, finde ich, die Originalstimmen zumindest vorzulesen. Grundtugend eines freiheitlichen Staates ist die Toleranz, zum Ausdruck gekommen in klassischer Weise in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes. Aber nun ist das Problem, dass Sie diese Toleranz nicht anerkennen, an die Grünen gewendet. Daraufhin sagt ein Abgeordneter der Grünen, Zitat, Herr Kollege, wenn es um die Toleranz geht, können Sie dann nicht auch der Meinung sein, dass wir in unseren Vorlagen in den Überschriften die Worte Schwulen und Lesben benutzen? Und wenn Sie zu diesem Thema Vorlagen bringen, können Sie durchaus weiterhin das Wort Homosexueller in der Überschrift benutzen. Damit wäre doch der Toleranz Genüge getan. Nichts anderes wollen wir mit diesem Antrag erreichen. Daraufhin, wieder Eilmann, Sie wollen nicht sehen, Zitat, das darf ich darauf antworten, dass Sie mit Ihrem militanten Kreuzzug für die Verbreitung der Homosexualität in der Bevölkerung gerade das Gegenteil bewirken. Sie provozieren nämlich Ablehnungshaltungen, die Sie verhindern wollen. Der Versuch, nun unbedingt gegen das Präsidium durchzusetzen, dass diese Worte in die Überschriften kommen, ist dafür ein typisches Beispiel. Ich sage Ihnen sehr offen, dass wir das ablehnen. Sie sehen nur den Sprachgebrauch einer Minderheit, die Sprache geht aber ihren eigenen Weg. Sie lässt sich von ihnen nicht kommandieren. Und damit wurde der Antrag eben abgelehnt. Interessant für unsere Diskussion, auch für die Diskussion um Gender und inklusive Sprache, ist, dass die Ablehnung der Begriffe schwul und lesbisch der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und auch Teilen der SPD sowie auch das gerichtlich ablehnende Urteil sich nicht offen gegen die sprachlich emanzipatorischen Bestrebungen der Schwulen- und Lesbenbewegung stellt, sondern die Ablehnung der Begriffe wird als Schutz für die Betroffenen inszeniert. Es wird gesagt, wir haben würdigere Alternativen und diese Begriffe sind diskriminierend und deshalb wollen wir sie nicht verwenden. Außerdem wird öfters auch in den Plenardebatten darauf gepocht, die Interessen der Mehrheit würden eben nicht beachtet, wenn die Eigenbezeichnungen Schwule und Lesben in offiziellen Drucksachen verwendet werden würden. In welchem Klima diese Auseinandersetzung stattgefunden hat, sieht man sehr schön in dem Dokumentarfilm Die Unbeugsam über Frauen in der Bonner Republik. Ich glaube, er ist im Moment auch noch auf Phoenix zu sehen. Er ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und ich möchte einen kurzen Ausschnitt daraus zeigen. Er zeigt ein Fernsehinterview mit Hans Zehetmeier von der CSU. Er war bayerischer Staatsminister für Kultus, später auch für Wissenschaft, stellvertretender Ministerpräsident von 93 bis 98 und für unser Thema, für die Sprachwissenschaft wichtig, auch Vorsitzender des Rats für deutsche Rechtschreibung von 2004 bis 2016. Wir sehen also einen kurzen Ausschnitt für die, die nur hören können. Wir hören Hans Zehetmeier und dann einen Kommentar von Rita Süßmuth von heute.
Wenn man für die homosexuelle Szene ein Verständnis hat, darum geht es doch nicht, sondern es geht darum, dass man klar machen muss, dass dies contra naturam ist, also naturwidrig und im Grunde in krankhaftes Verhalten hineingeht. Wir müssen endlich wieder den Schutz der vielen in der Bevölkerung als zentrales Ziel im Auge sehen und nicht uns nur darum bewegen, wer am Rand noch besser verstanden werden kann. Dieser Rand muss dünner gemacht werden, er muss ausgedünnt werden. Es muss deutlich werden, dass dies für unsere Jugend keine Zukunftsperspektiven sind.
Das zeigte auch damals noch, was alles tabuisiert ist. Die Homosexuellen, das waren alles die Bösewichte, die AIDS in unser Land ausstreuten. Und sich da zur Wehr zu setzen, das hat natürlich mich oft auch in Konflikt gebracht mit der offiziellen Politik.
Also zu dem Ausschnitt könnte man jetzt sehr, sehr viel sagen, von der Wortwahl, von den Rändern, von all diesem ganzen Vokabular. Aber ich glaube, es steht auch so für sich. Die Grünen, zurück zu der Sprachdiskussion, waren sehr hartnäckig und haben immer wieder Anträge gebracht und haben dann auch noch in der 11. Legislaturperiode erreicht, dass die Wörter schwul und lesbisch wirklich in den offiziellen Plenarprotokollen stehen können. Also wir sehen, wenn wir uns den Verlauf anschauen, der Häufigkeit, dass eben ab dieser Legislaturperiode die Wörter schwul und lesbisch in den Plenarprotokollen auch vorkommen. Und wir sehen eben ab 2005, das wird uns dann später beschäftigen, dass auch das Wort queer oder queere jetzt in den Plenarprotokollen vorkommt. Ein neues Kapitel in Bezug auf Gender inklusive Sprache. Vorher aber ein kurzer Blick auf die Entwicklung gender inklusiver Sprache. Heute hat man ja manchmal den Eindruck, dass es so erscheint, als sei immer alles gleichförmig gleich gewesen und heute auf einmal gäbe es diese Diskussion um Gendern, sage ich jetzt mal so. Also wie hier im unteren Zitat aus einer dpa-Meldung, Zitat, jahrhundertelang war klar, ein Mieter ist ein Mensch, der etwas gemietet hat. Ob dieser Mensch männlich, weiblich oder divers ist, spielte sprachlich keine Rolle. Und auch diese Argumente, die Interessen der Mehrheit und auch dieses, die Sprache entwickelt sich natürlich, wie eben in dem Zitat, Sprache lässt sich nicht kommandieren, findet sich auch. Hier Josef Beyer, Zitat, mit natürlichem Sprachwandel hat Gendersprache nicht das Geringste zu tun, denn Sprachen wandeln sich niemals in Richtung Unfug. Auch in den Plenardebatten sehen wir diese Diskussion. Die AfD bringt immer wieder Anträge zur gendergerechten Sprache, die sie natürlich nicht so nennen, immer wieder in den Bundestag, die einzige Partei, die in den letzten 3 Jahren Anträge dazu gebracht hat, also immer wieder dafür sorgt, dass es sozusagen thematisiert wird. Und hier ein Redebeitrag von Christoph Plus von der CDU. Zitat, es wird der Eindruck erweckt, die Frauen, ganz viele im Land wollten Gendersprache sprechen. Kaum einer könne es noch erwarten, immer mehr zu gendern. Schauen Sie sich auch mal repräsentative Umfragen an. Es ist doch nicht so, dass immer mehr gendern wollen, sondern die Ablehnung der ideologischen Gendersprache steigt und steigt und steigt. Mittlerweile sind laut repräsentativen Umfragen 80% der deutschen Bevölkerung gegen die Gendersprache. Insofern kann man eines ganz klar sagen, Sie repräsentieren hier eine Minderheit und wir als Union repräsentieren die Mehrheit. Jetzt ist die Frage, was versteht man denn eigentlich unter Gendersprache? Also bei Umfragen zu dem Thema, die formuliert sind wie, was halten Sie von der Gendersprache, fragt man sich als Sprachwissenschaftlerin immer, an was denken die Leute denn eigentlich, wenn sie diesen Terminus Gendersprache hören? Denn unter genderinklusiver Sprache versteht man ja ganz unterschiedliche Strategien, zum Beispiel Doppelnennung. Und wenn Umfragen differenziert danach fragen, sehen wir auch ein sehr gemischtes Meinungsbild. Zum Beispiel hat der WDR in Zusammenarbeit mit Infratest DIMAP letztes Jahr eine solche Umfrage gemacht. Und wir sehen, wenn also explizit danach gefragt wird, was halten Sie davon, wenn wir so etwas wie Kolleginnen und Kollegen schreiben, dann sagen 69%, das finden Sie sehr gut oder gut. Wenn Sie Neutralisierung verwenden, also sowas wie das Publikum statt Zuschauer, finden es immer noch 63% sehr gut oder gut. Auch ein Wort wie Studierende als Neutralisierung im Gegensatz zu Studenten finden 56% sehr gut oder gut. Die Zustimmung sinkt beim Genderzeichen, also sowas wie BürgerInnen. Da sagen nur noch 35%, sie finden es sehr gut oder gut. Und bei der Sprechpause 27%. 27% und 35% ist jetzt auch keine Minigruppe, aber man sieht eben eine deutliche Differenzierung, je nachdem, welche Strategien genderinklusiver Sprache gemeint sind. Ganz abgesehen davon, dass Umfragen zu moralischen Themen, da könnte man auch ganz lange darüber diskutieren. Nun diese Doppelform. Die Doppelform, die heute breit akzeptiert sind und auch keine politische Markierung mehr sind. Also fast alle Parteien sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise in der Ansprache. Wo kommt die denn eigentlich her? Ist die natürlich gekommen oder wurde sie erstritten? Wenn ich schon so suggestiv frage, können Sie sich das denken? Und ich möchte mal zeigen, mit welchen Debatten das einhergegangen ist im Deutschen Bundestag. Zum Beispiel in den 70er Jahren, Annemarie Renger, Bundestagspräsidentin, erste Frau in dieser Funktion, wurde noch begrüßt mit den Worten, Frau Präsident, ich übermittle Ihnen die Wünsche des Hauses und bitte Sie, diesen Platz einzunehmen. 16 Jahre später sehen wir schon Sprachdiskussionen, auch wieder zu der gleichen Zeit, wo wir die sprachlichen Diskussionen hatten, wie eben um schwul und lesbisch. Hier wird Rita Süssmuth angesprochen, das heißt, das Wort hat der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Frau Süssmuth. Dann gibt es einen Zwischenruf von Renate Schmidt, das ist die Bundesministerin. Und dann sagt der Vizepräsident, Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Die Parlamentarierinnen im Deutschen Bundestag haben sich sehr dafür eingesetzt, dass sie eben als Ministerin, Präsidentin etc. angesprochen werden. Und haben erreicht, dass das im Protokoll Inland, das sozusagen die Geschäftsführung regelt für den Deutschen Bundestag, auch mittlerweile festgelegt ist, dass das eben so lauten muss. Und wir sehen auch hier wieder, wenn wir uns diesen Verlauf anschauen, dass eben so ab 1990 ausschließlich Frau Präsidentin verwendet wird und nicht mehr Frau Präsident. Nur in jüngster Zeit sehen wir hier wieder einen kleinen dunkelgrauen Balken. Das ist die AfD, die ganz bewusst gegen diese Regel verstößt. Da es festgelegt ist, gibt es dann auch immer einen Ordnungsruf. Also in der letzten Legislaturperiode haben Sie Claudia Roth oft als Frau Bundestagspräsident angesprochen. Aber gut, das ist ein Teil der Strategie. Ein wichtiger Beschluss wurde auch noch genau zu der Zeit gefasst, und zwar ein Beschluss zur geschlechtergerechten Rechtssprache. 1991 auch, hier an die Beschlussvorlage kam von der CDU, CSU und FDP. SPD und Grüne wollten weitergehende Regelungen. Aber hier dieser Beschluss wurde dann fraktionsübergreifend verabschiedet. Zitat, die Bundesregierung wird aufgefordert, ab sofort in allen Gesetzentwürfen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften geschlechtsspezifische Benennung, Bezeichnung zu vermeiden. Damals war das generische Maskulinum mit gemeint und entweder geschlechtsneutrale Formulierungen zu wählen oder solche zu verwenden, die beide Geschlechter benennen. Deshalb sind auch neue Gesetze beispielsweise mit Paarform werden die formuliert in der Regel. Also sowas wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht und so weiter. Es wurde auch explizit herausgestellt in diesen sprachlichen Diskussionen, dass diese korrekte Anrede von oder Bezeichnung von Frauen und Männern eine wichtige Strategie für die Gleichbehandlung ist. Hier heißt es in dem Beschluss, die korrekte Anrede und Bezeichnung von Frauen hat große Bedeutung für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der sozialen Wirklichkeit. Dies gilt insbesondere für die auf konkrete Sachverhalte und Personen bezogene Amtssprache. Auch das scheint mir heute in der Diskussion manchmal etwas verloren gegangen zu sein. Die Schweiz hat zur gleichen Zeit auch einen solchen Beschluss gefällt. Die Schweizer Bundeskanzlei hat 1993 einen ähnlichen Beschluss gefasst, dass also in der Gesetzes- und Verwaltungssprache geschlechtergerecht formuliert werden soll. Und das wird seitdem auch in der Sprachpraxis so gemacht. Wessen Stimme wird hier gehört? Bei diesen letzten Sprachdiskussionen, die wir hatten, sind weibliche Abgeordnete des Bundestags, die sich für ihre eigenen Bezeichnungen einsetzen. Wir haben in den 80er Jahren durch den Einzug der Grünen auch deutlich mehr Frauen im Bundestag. Das ist eine Verbindung, die gleichzeitig kam. Die haben selbst eine Stimme im Diskurs und müssen im Parlament gehört werden. Und genauso haben die Grünen auch dafür gesorgt, dass die Stimme der Schwulen und Lesben auch im Bundestag thematisiert wurde. So konnten also wirklich neue Fäden in das Bezugsgewebe geschlagen werden, weil die Menschen, die das erreichen wollten, auch in den Positionen saßen, um aktiv damit zu diskutieren. Und es ist auch wichtig festzuhalten, dass diese Bemühung um sprachliche Gleichstellung eben eng an die Erfolge der Frauenbewegung geknüpft war. Weil wäre nicht mehr Parlamentarierinnen im höchsten Parlament gewesen, wäre es so nicht gekommen. Auch das war kein Sprachwandel, der einfach so gekommen ist oder vom Himmel gefallen ist, sondern er war eben in vielen einzelnen Schritten erstritten und erdiskutiert. Das heißt, es war ein sozial motivierter Sprachwandel. Das ist in der Soziolinguistik auch gar nichts Unstrittiges, dass es verschiedene Arten von Sprachwandel gibt. So etwas vereinfacht nennt man das Change from above, also der Wandel von oben, und Change from below. Und von oben heißt nicht irgendwie aufoktroyiert, sondern bewusst sozial motiviert von bestimmten Gruppen. Und das haben wir bei Prestigesprachen, bei ganz unterschiedlichen Formen von Sprachwandel können wir das finden. So antwortet zum Beispiel auch Martin Haspelmatt auf dieses Zitat von Josef Beyer, Sprache wandeln sich niemals in Richtung Unfug. Zitat, sehr altertümlich und geradezu romantisch wirkt Beyers Vorstellung, man könne beim Sprachwandel irgendwie zwischen natürlichem und künstlichem Wandel unterscheiden. Tatsächlich finden wir im Sprachwandel nicht nur scheinbar völlig zufällige Änderungen, sondern immer wieder auch Neuerungen, deren soziale Funktion unverkennbar ist. Und dass Intellektuelle sich um die Verbesserung ihrer Sprache kümmern und aktiv werden, hat eine lange Tradition, sagt er noch dazu. Kommen wir zur genderinklusiven Sprache heute, die Diskussion, die wir darum haben. Wie gezeigt, hat die feministische Linguistik, aber auch politisch tätige Frauen, politisch aktive Frauen und auch Männer und alle dazwischen und außerhalb den Gebrauch schon seit den 1970er Jahren kritisiert, also diese Ausrichtung, diese Male as Norm. In den letzten Jahren hat es aber nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Einmal durch die MeToo-Bewegung. Wir reden ja heute über Aspekte der Gleichstellung mit anderer öffentlicher Resonanz als vorher. Aber auch durch die stärkere Stimme queerer Menschen. Seit ungefähr 2009 finden wir genau dafür auch neue Genderzeichen im Gebrauch, die eben versuchen, über diese binäre Adressierung hinauszugehen. Und das diffundiert so nach und nach in andere Textsorten. Also ab 2015 vielleicht auch im Parteiprogramm, auf Webseiten von Städten, in der Kulturszene und mittlerweile auch in der Presse. Ein wichtiger Schritt dafür war auch, dass 2017 ja das Personenstandsgesetz verändert wurde in Deutschland, die sogenannte dritte Option beschlossen wurde als positiver Geschlechtseintrag. Das ist auch überhaupt nichts, was fürs Deutsche speziell ist, sondern das betrifft fast alle Sprachen, die ein, wie man fachsprachlich sagt, Sex-Based Gender System haben, also wo im Grammatiksystem in irgendeiner Weise reflektiert wird, welche Geschlechtsidentitäten wir in der Gesellschaft kennen. Sie werden ja nicht repräsentiert, aber sie hängen doch bei Personenbezeichnungen zusammen. Es ist kein Zufall, dass wir sagen, die Mama und der Papa und die Oma und der Opa und so weiter. Wir haben also im Deutschen zum Beispiel den Genderstern, wir haben im Französischen den Mediopunkt, seltener meines Wissens als im Deutschen, aber auch im Gebrauch. Wir haben im Spanischen Neuschöpfung, insbesondere was Endungen angeht, um aus dem Maskulinum, Femininum zusätzlich eine dritte Option zu entwickeln. Wir haben neue geschlechtsneutrale Pronomen in mehreren Sprachen, also im Schwedischen und Norwegischen, zum Beispiel hen, zusätzlich zu hon und han. Das singularische they im Englischen ist auch so eine bewusste Neutralisierung, kann auf einen alten Sprachgebrauch zurückgreifen, aber ist durchaus auch auffällig. Im Deutschen ist es mit den Neopronomen noch nicht so weit verbreitet, also wir finden sowas wie sie und they und them. In bestimmten Romanen kommt das auch vor, aber so in der Presse oder so findet man das noch wenig. Im Französischen gibt es auch solche Hybride aus il und elle wie yel, zum Beispiel als geschlechtsneutrales Pronomen. Das kann ich nicht beurteilen, wie häufig das ist. Diese sprachlichen Mittel sind eben aber auffällig und ungewohnt, sodass sie eben auch jenen auffallen, die vielleicht die sprachlichen Veränderungen davor gar nicht bemerkt haben. Also für die es zwar auch normal ist zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen oder so angesprochen zu werden, die aber jetzt nicht sagen könnten, dass das eben ein Teil von einer sprachlichen Emanzipationsbewegung war. Sodass es vielleicht manchen so vorkommt, dass die deutsche Sprache jetzt ganz seltsame Dinge macht, die irgendwie total wild sind und außerhalb jeder Ordnung. Es kommen also, wenn man es ironisch sagen möchte, sozusagen ideale Ausgangsbedingungen für einen Sprachkampf hier zusammen. Also auf der einen Seite ist eben die Sicht, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern dass sich die Welt bunter darstellt, wahrscheinlich nichts, was für viele schon eine absolute Normalität darstellt. Das ist auch etwas, was Steffen Mau und Kollegen in dem Buch Triggerpunkte zeigen, dass das eben einfach etwas ist. Diese geschlechtliche Vielfalt ist ein Thema, was noch sehr, sehr stark diskutiert wird. Nicht offen vielleicht, aber sozusagen unter der Oberfläche. Und zum anderen machen das eben geschlechtsspezifische Sprachen wie das Deutsche, wie die romanischen Sprachen, die eben diese Kennzeichnung Maskulinum, Femininum in der Regel für Personenbezeichnungen verwenden, um sozusagen auf Geschlechtsidentitäten zu referieren, besonders herausfordernd. Denn im Grammatiksystem gibt es eben keine dritte Option. Das heißt, man kann Neutralisierung wählen, aber wenn es eben keine geschlechtsneutrale Alternative gibt, dann werden sozusagen neue sprachliche Zeichen entwickelt, erfunden und so weiter. Und anhand dieser sprachlichen Zeichen findet natürlich auch eine Auseinandersetzung über Normen statt, über soziale Normen. Das ist ja genau das, was wir bei den Wörtern schwul und lesbisch gesehen haben. Und das können wir auch heute wieder sehen. Dadurch, dass es eine Auseinandersetzung über Normen ist, kommt natürlich auch immer die Frage der Normativität. Soll ich das machen? Muss ich das machen? Der viel zitierte Genderzwang, der eben auch instrumentalisiert wird zu jetzt Genderverboten, also wirklichen Zwängen, ist ja etwas, was die ganze Zeit auch Resonanz findet in der Presse. Also eine Geschichte, die ganz einen weiten Kreis gezogen hat, war hier diese von Lukas Hohnemann hier aus der Nachbaruniversität in Kassel, der gesagt hat, er hätte Punktabzug bekommen. Daraus wird dann in den Artikeln immer Notenabzug. Und der jetzt hier zum Beispiel sagt, ich bin ein Opfer des Gender-Sternchens und drunter, das können Sie nicht lesen. Ich habe jetzt schon Angst, dass ich an meiner Universität schlecht behandelt werde, weil ich mich offen zur Wehr setze. Die Uni Kassel hat dazu gesagt, weil das wurde in den Medien rauf und runter diskutiert, eben die Unis zwingen zum Gendern und so weiter, dass der Uni überhaupt keine Beschwerde vorliegt. Also der Student hat sich eben bei der Uni gar nicht beschwert. Der Student hat das ausschließlich über die Medien lanciert, dieses Thema. Und es hat sich später auch herausgestellt, es war eben eine unbenotete Prüfungsleistung und es hatte auch gar keine Folgen. Aber die Geschichte ist nicht mehr einzufangen. Also es ist etwas, was sozusagen, das kriegen alle mit, die den Diskurs verfolgen, die Unis zwingen zum Gendern. Es gibt verschiedene Akteure, die auch versuchen, das zu befeuern. Einmal ist der Verein Deutsche Sprache zu nennen, der jedes Mal, wenn irgendwo ein Leitfaden rauskommt, der etwas prominenter behandelt wird, auch anbietet Betroffenen, die eben sich als Leidtragende fühlen, die Prozesskosten zu zahlen. Also auch, sie suchen immer händeringend Studierende, die sich gegen den Genderzwang an Universitäten zur Wehr setzen. Als die Stadt Lübeck einen Leitfaden zu gendergerechter Sprache entwickelt hat, haben sie gleich angeboten, die Leute sollen sich an sie wenden und so weiter. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Verein Deutsche Sprache sehr aktive Sprachpflege, wenn man es euphemistisch ausdrücken möchte, betreibt. Also zum Beispiel führen sie einen Anglizismenindex, in dem man Anglizismen melden kann, damit man die auch möglichst dann vermeidet. Und man muss natürlich auch sagen, hier unten wie diese Meldung, es gibt ja auch die gegenteiligen Fälle. Also wie hier, da haben sich wirklich Studierende bei ihrer Uni in Halle-Wittenberg beschwert, weil sie nämlich tatsächlich Notenabzug bekommen haben, weil sie Genderzeichen verwendet haben. Daraufhin hat die Uni dann auch reagiert und hat gesagt, es soll nicht in die Notengebung einfließen. Weder das Genderzeichen gesetzt werden, noch dass keine gesetzt werden. Das heißt, wie Henning Lubin hier in seinem Buch Sprachkampf ausführt, es gibt so etwas wie eine gute und eine böse Sprachpolizei. Also Sprachpolizei wird zwar auf der einen Seite wird gesagt, Sprache darf nicht kommandiert werden, muss sich natürlich entwickeln. Aber es gibt auch sozusagen die guten Eingriffe. Also es scheint eben davon abzuhängen, Sprachpolizei ja oder nein, sagt er hier, hängt also offenbar davon ab, wer sie rekrutiert und wogegen sie vorgehen soll. Wir sehen trotzdem, trotz dieser starken Gegenwehr, dass sich genderinklusive Sprache mit Genderzeichen über bestimmte Register mittlerweile hinaus verbreitet hat. Also hier eine Analyse von Pressetexten. Sie sehen an den Skalen, es sind die Wörter mit Genderzeichen sind längst nicht so häufig wie sowas wie Bürgerinnen und Bürger, also einfach die maskulin-femininen Bezeichnungen. Aber sie werden häufiger und in neuerer Zeit auch der Gender-Doppelpunkt. Wir haben das auch mal für Webseiten von Städten analysiert, in Südtirol, Österreich, Schweiz und Deutschland. Und da sehen wir zum Beispiel, dass gerade bei Stellenanzeigen Genderzeichen die häufigste Form sind genderinklusiver Sprache, also oder häufiger sind als das generische Maskulinum, so rum. Es gibt ja auch das generische Maskulinum mit MWD dahinter, das ist ja auch gesetzlich erlaubt. Aber wir sehen auch, dass zum Beispiel auf der Seite Ummeldung, dass es dort anders ist, dass da mehr mit Neutralisierung gearbeitet wird. Das heißt, die gleichen Städte, die mit Gendersternen in den Stellenanzeigen gendern, machen das situativ anders bei der Seite Ummeldung. Das macht ja durchaus auch Sinn, weil das vielleicht Seiten sind, die nicht so oft aktualisiert werden sollen und so weiter. Das heißt, es geht ja immer nur um situativ angemessene Formen von Sprache. Trotzdem gibt es jetzt sozusagen aktuelle Bestrebungen, diese Verbreitung von genderinklusive Sprache mit Genderzeichen aufzuhalten. Es gibt ja jetzt verschiedene Bundesländer, die Genderverbote erlassen haben. Sie nennen das in den Überschriften nie Genderverbot von genderinklusiver Sprache mit Sonderzeichen. Das müsste es ja korrekterweise heißen, denn genderinklusive Sprache ist nicht verboten mit Doppelform und so weiter. Die Genderzeichen sind verboten. Auch hier in Hessen hieß es sogar auch vor dem Abitur, ja, jetzt sei es so, eben die Schülerinnen und Schüler, die Genderzeichen verwenden, würden Rechtschreibfehler angestrichen bekommen und das könnte auch zu Notenabzug führen. Sachsen geht sogar so weit, dieses Genderverbot auch auf Dritte auszuweiten. Also alle Projekte und so weiter, die Geld vom Kultusministerium bekommen, müssen in Zukunft eine sogenannte Gender-Klausel unterschreiben. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag für die Fortbildung von Deutschlehrkräften halten wollte, müsste ich diese Gender-Klausel unterschreiben. Würde ich natürlich nicht tun. Das heißt, ich könnte einen Vortrag wie diesen hier nicht halten, denn ich müsste unterschreiben, dass ich in meinem Vortrag keine Genderzeichen verwende. Also auch in Flyern, in Vorträgen, egal was, dürfen keine Genderzeichen verwendet werden. Mit welchen Begründungen kommen denn diese Genderverbote? Hier einmal der Regierungssprecher für die Landesregierung in Hessen. Man orientiere sich bei diesem Verbot an den Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung, die, Zitat, keine Schreibweisen mit Sonderzeichen vorsehen. Solche Schreibweisen machten Texte schlechter lesbar und seien im Hinblick auf Spracherwerb oder Barrierefreiheit problematisch. Die von der Regierung geplante Klarstellung habe zum Ziel, die Vorschläge des Rats zum alleinigen Maßstab zu machen. Hier sehen wir wieder auch eine Plenardebatte. Da finden sich die gleichen Argumente, hier schon 2022. Zitat Christoph Plus, CDU, wir sagen ganz klar, keine Gendersprache in öffentlichen Einrichtungen. Wie soll eigentlich Integration funktionieren, wenn Sie sagen, ein Syrer, ein Afghane, die nach Deutschland kommen, sollen Gendersprache lernen? Die sollen die deutsche Sprache lernen. Und insofern müssen wir auch hier sagen, wer für gute Integration ist, der muss für deutsche Rechtschreibung und für deutsche Grammatik sein und nicht für Gendersprache. Für uns als SprachwissenschaftlerInnen eine interessante Dichotomie von deutsche Grammatik und Gendersprache. Aber gut, in die Tiefe kann ich jetzt dazu nicht gehen, aber wir finden eine ganz ähnliche Argumentation, das als letztes noch. 2023, Mariana Iris Harder-Kühnel von der AfD, Zitat, die Gendersprache ist verwirrend und nicht praxistauglich. Sie grenzt Menschen aus, denn es ist nachgewiesen, dass die Gendersprache für Millionen von Menschen mit Lese-Rechtschreibschwäche oder mit Seh- und Hörbehinderung eine zusätzliche Hürde bildet. Übrigens auch für integrationswillige Migranten, denen das Erlernen der deutschen Sprache und damit auch die Integration erschwert wird. Deshalb lehnt auch der Rat für deutsche Rechtschreibung das Gendern ab. Es gibt ja nicht nur Genderverbote, sondern es gibt auch Volksinitiativen gegen das Gendern oder gegen genderinklusive Sprache, zum Beispiel in Hamburg. Die hat auch viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Da finden wir die gleichen Argumentationstopoi. Gendersprache benachteiligt bildungsferne und sprachbehinderte Menschen, also insbesondere Blinde, Gehörlose, Legastheniker und Menschen mit geistiger Behinderung. Gendersprache erschwert die sprachliche Integration von Migranten. Das heißt, es werden verschiedene Argumente hier angebracht. Einmal die Interessen der Mehrheit, da muss ich jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen, auch wenn man natürlich sich immer fragen kann, wer setzt sich denn eigentlich leichter durch? Mehrheit oder Minderheit? Also wer braucht sozusagen noch den Schub? Beschlüsse des Rats für deutsche Rechtschreibung. Dann Lernende werden angebracht, also mangelnde Verständlichkeit, mangelnde Barrierefreiheit. Und dann ist eben die Frage, werden diese Stimmen gehört? Also das sind ja bestimmte Interessensgruppierungen. Finden die denn eigentlich in diesem Diskurs statt? Zunächst zum Rat für deutsche Rechtschreibung. Ich kann das jetzt nur kurz anreißen, aber der aktuelle Beschluss des Rats für deutsche Rechtschreibung ist, dass gesagt wurde, Genderzeichen gehören nicht zum Kernbestand der Orthographie, werden aber im Passus Sonderzeichen im Regelwerk erwähnt. Und geschlechtergerechte Sprache, sagt der Rat, soll Anwendung finden, aber Verständlichkeit von Texten nicht beeinträchtigt werden. Das ist ein schwieriges Thema, denn eigentlich ist der Rat für deutsche Rechtschreibung also in der deutschen Sprache ist eben nur die Rechtschreibung amtlich normiert. Wie verständlich Texte geschrieben werden, wie Bedeutung konstituiert werden und so weiter, das ist natürlich Sache der Sprachgemeinschaft, der Verhandlung. Und auch Verständlichkeit, sage ich nachher noch kurz was dazu, ist ja kein absolutes Maß. Der Rat für deutsche Rechtschreibung sagt aber auch zu der Frage, sind Genderzeichen denn Rechtschreibfehler? Zitat, in den höheren Schulstufen können dann auch die Entwicklung der geschriebenen Sprache der letzten Jahre mit den Sonderzeichen im Wortinnern und zwischen Wörtern zur Kennzeichnung einer geschlechtsübergreifenden Schreibintention thematisiert und reflektiert werden. Vorgaben für die Bewertungspraxis liegen in der Zuständigkeit der Schulpolitik und obliegen nicht dem Rat für deutsche Rechtschreibung. Ob in diesem Sinne gegebenenfalls eine rezeptive Toleranz als eine schulpolitische Handlungsoption zu betrachten ist, obliegt ebenfalls den verantwortlichen staatlichen Stellen. Der Rat für deutsche Rechtschreibung wird die weitere Schreibentwicklung beobachten, denn geschlechtergerechte Schreibung ist aufgrund des gesellschaftlichen Wandels und der Schreibentwicklung noch im Fluss. Der Rat für deutsche Rechtschreibung sagt also nicht, dass Genderzeichen als Rechtschreibfehler gewertet werden müssen. Im Juli 2023 wurde dieser Beschluss gefasst und auch öffentlich diskutiert und zwei Mitglieder des Rates haben sich danach auch in der Presse zu Wort gemeldet. Einmal Peter Eisenberg, selber im Rat für deutsche Rechtschreibung und ein sehr exponierter Gegner genderinklusiver Sprache mit Genderzeichen, der einen Gastbeitrag in der FAZ geschrieben hat danach mit dem Titel »Dem Genderstern ist der Weg bereitet«. Also er hat diesen Passus schon als Weg gesehen, dass der Rechtschreibrat jetzt die Genderzeichen sozusagen ins Regelwerk aufnimmt und plädiert am Ende des Beitrags an die Kultusminister, diesen Beschluss nicht anzunehmen. Henning Lubin hat sich auch in einem Spiegelartikel, wurde er interviewt, hat dort klar gesagt, der Rechtschreibrat, er ist auch selbst im Rechtschreibrat, hat klargestellt, dass Genderzeichen nicht einfach als Rechtschreibfehler gewertet werden sollen. Wie wichtig die eigentliche Stimme im Rechtschreibrat ist oder eben nicht wichtig, zeigt sich auch im Genderverbot in Bayern. Da heißt es nämlich, Zitat, mehrgeschichtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt, Gendergap oder Mediopunkt sind nun ausdrücklich unzulässig. Das gilt unabhängig von etwaigen künftigen Entscheidungen des Rates für deutsche Rechtschreibung zu der Frage der Verwendung von Sonderzeichen. Also auf der einen Seite sagt man zwar, der Rat für deutsche Rechtschreibung soll die Einheitlichkeit der Sprache und so weiter gewährleisten, aber wir sagen hier schon mal, sollte dieser Rat, der nämlich jetzt eine neue Ratsperiode begonnen hat mit 50% neuen Mitgliedern, die deutlich verjüngt sind als vorher, sollte dieser Rat also eine neue Entscheidung treffen, werden wir uns nicht daran halten. Also dies zur Stimme des Rats für deutsche Rechtschreibung, wo man, glaube ich, gut zeigen kann, in der Differenziertheit wird diese Stimme nicht gehört. Nun zu den Lernenden. Zum Thema Gendern und Lernende war es tatsächlich etwas schwierig, die echten Stimmen hier sozusagen hervorzuholen. Denn es gibt wirklich zu wenig empirische Forschung mit Deutschlernenden in Bezug auf genderinklusive Sprache. Um sich dem zu nähern, habe ich versucht, eben den Forschungsbereich sozusagen zu hören. Es gibt ja natürlich einen Forschungsbereich, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache. Und das geht zumindest schon mal etwas näher heran, als das, was wir in den davor vorgelesenen Argumenten hören. Also wir wissen, Deutsch gilt als gemeinhin relativ schwierige Sprache, weil es eben in vielen Bereichen eine eigene Komplexität aufweist. So sagt Christina Peuschel hier, die ist Professorin für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Und es gibt bestimmte Brocken sozusagen des Deutschen, sowas wie indirekte Rede, trennbare Verben, weil das eben etwas ist, was es nicht in vielen Sprachen gibt, Verbletztstellung, Artikelzuweisung. Also es gibt so ein paar Dinge, wo man weiß, die sind wirklich schwer zu lernen. Aber natürlich geht es in Sprachkursen auch immer darum, sozusagen in die Sprache einzutauchen und damit auch in das Land einzutauchen, in dem diese Sprache gesprochen wird. Und schaut man zum Beispiel in das Rahmencurriculum für die Integrationskurse Deutsch, argumentiert Christina Peuschel hier, dass eben zum Beispiel für die Kategorie Gender vorausgesetzt wird, dass ein Wissen erworben wird um die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Sensibilisierung für potenzielle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Herkunftsland und Zielland, auch bezüglich des Respekts vor verschiedenen sexuellen Identitäten, verschiedenen Lebensweisen etc. Und sie sagt, ohne die explizite oder implizite Verwendung von gendergerechter Sprache können diese Themen in einem Sprachkurs kaum angemessen behandelt werden. Auch das Goethe-Institut argumentiert ähnlich. Goethe-Institut, was ja sehr, sehr viele Sprachkurse im Ausland macht, und sagt aber ganz klar, es hängt natürlich sehr vom Sprachniveau ab. Genauso wie wir ja nicht erwarten, wenn wir ein Jahr Englisch gelernt haben, dass wir jeden Artikel in der New York Times lesen können, also jede sprachliche Feinheit irgendwie verstehen können, erwartet man natürlich bei jemandem, der Deutsch auf A1, A2 Niveau lernt, dass jemand sich mit genderinklusiver Sprache beschäftigt. Aber die Sprecherin hier des Goethe-Instituts sagt, wir bereiten unsere SprachteilnehmerInnen in unserem Unterricht darauf vor, die tatsächlich in Deutschland verwendete Sprache zu verstehen. Und ab einem gewissen Niveau gehört eben auch genderinklusive Sprache dazu, sowie auch fachsprachliche Eigenheiten und so weiter. Und sie sagt, unsere Erfahrung ist, wer unregelmäßige Verben gemeistert hat, der versteht auch schnell, was ein Gendersternchen bedeuten soll. Hier geht es ja auch gar nicht um eine produktive Kompetenz, also die Sprachproduktion zu beherrschen, sondern erstmal einfach nur zu verstehen, was sind das für Zeichen und in welchem Kontext werden sie verwendet. Das heißt, sie sagt hier, sie zieht das Fazit aus sprachdidaktischer Sicht, gibt es für den Kontext des Deutschlernens keinen Grund, gendergerechte Sprachverwendung nicht auch als Lerngegenstand anzusehen und zu etablieren. Also ohne jetzt die Komplexität genderinklusiver Sprache runterreden zu wollen, geht es ja immer nur darum, in welchem, sozusagen relativ zu welcher Situation ist es angemessen und wie vermittle ich das. In Bezug auf die Genderverbote werden solche Forschungen in diesem Bereich DAFDATS überhaupt nicht rezipiert, habe ich den Eindruck. Also es wird auch nicht darauf eingegangen, was denn echte Herausforderungen bei gendergerechter Sprache sind und welche genderinklusiven Schreib- oder Sprechweisen eher leicht zu vermitteln sind. Denn wir sehen ja auch zum Beispiel gerade im Deutschen, dass Singular und Plural beispielsweise schon einen Riesenunterschied macht. Dazu dann noch eine kurze abschließende Bemerkung zum Thema Verständlichkeit. Es gibt eben nicht die verständliche Sprache. Auch in anderen Bereichen werden ja Regeln von leichter oder einfacher Sprache nicht auf reguläre Texte übertragen. Sie würden zum Beispiel nicht von mir erwarten, dass mein Vortrag für Menschen, die sonst einfache Sprache hören, verständlich ist. Das brauche ich ja hier nicht. Es ist in Ordnung, dass ich eben nicht in einfacher Sprache diesen Vortrag halte. Aber dafür gibt es extra Vorträge in einfacher Sprache oder die Tagesschau in einfacher Sprache. Und wenn man, wie Helmut Falke hier gesagt hat, eben Genderzeichen sind eben auch als metapragmatische Zeichen zu deuten. Also es geht um Signale der Sympathie und des Respekts, der Wertschätzung und Höflichkeit, mit denen wir auf anderen einen entsprechenden Eindruck machen. Und wie Sie, Frau Hennig, eben deutlich gemacht haben, Verständlichkeit sollte nicht Angemessenheitskriterien wie Wertschätzung, Respekt und Höflichkeit außer Kraft setzen. Es ist ja sozusagen nicht ein Wert, der über allem steht, sondern Verständlichkeit ist immer relativ. Relativ zu anderen Standpunkten, die irgendwie in die Texte und in die Wörter einwirken. Gut, das zur Verständlichkeit. Dann noch kurz die mangelnde Barrierefreiheit, die ja auch immer wieder kommt. Blinden und Sehbehinderten und so weiter, das haben wir in den Argumenten vorhin gehört. Diese Stimme kann man nun tatsächlich direkt hören, denn der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband hat sich mehrfach zu diesem Thema geäußert. Hier eine Äußerung von vor wenigen Jahren. Da hat der DBSV durch seinen Sprecher Andreas Bethke gesagt, Zitat, unsere favorisierten Lösungen sind Formulierungen, die kein Geschlecht ausschließen wie bei Team oder die Beidnennung wie in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leider wird die zweite Lösung nicht allen Geschlechtsidentitäten gerecht. Bisher gibt es unter den Menschen, die sich weder als männlich noch als weiblich einordnen, keinen Konsens darüber, wie gegendert werden soll. Wenn sich jedoch die maßgeblichen Organisationen dieser Menschen auf einen gemeinsamen Vorschlag dazu einigen würden, wäre das für uns ein gewichtiger Grund, unsere Position zum Gendern auf den Prüfstand zu stellen. Schließlich sind wir auch eine Selbsthilfevereinigung und respektieren deshalb, wenn Menschen in eigener Angelegenheit entscheiden wollen. Das heißt, er sagt sehr deutlich, Der DBSV stellt sich nicht prinzipiell gegen das Thema oder gegen die Verwendung von Genderzeichen. Nur sie haben natürlich eine gewisse Herausforderung damit, aber sie möchten gerne in das Gespräch treten. Dieses Gespräch hat die Überwachungsstelle des Bundes für digitale Barrierefreiheit auch organisiert. Das ist ihre Aufgabe, sich um Barrierefreiheit zu kümmern. Und hat diese verschiedenen Interessensverbindungen, DBSV, aber auch verschiedene Verbände, queerer Menschen zusammengebracht und hat die alle befragt. Was ist ihnen besonders wichtig? Was sind die besonderen Herausforderungen und so weiter? Es gibt auch ein Update dieser Studie von 2023. Und am Ende haben sie eine Empfehlung ausgesprochen. Und zwar heißt es in der Studie, Menschen mit Behinderungen, mit unterschiedlichen geschlechtlichen Identifikationen, unabhängig von ihrem biologisch zugeordneten Geschlecht sowie binäre Personen, sprechen sich vertreten von ihren Organisationen der Selbstvertretung für die Verwendung des Asterisks aus, also für die Verwendung des Gendersterns, wenn genderinklusive Sprache über das binäre Spektrum hinaus verwendet werden soll. Aber auch diese Studie hat den Diskurs, zumindest meinem Eindruck nach, überhaupt nicht verändert. Es ist eigentlich genau das, was man haben möchte, nämlich eine gut organisierte Studie, wo die verschiedenen Stimmen befragt werden, wo sie zusammengeführt werden, wo Interessen ausgeglichen werden. Es hat aber nichts verändert. Das heißt, diese vorgebrachten Argumente scheinen mir nicht der Kern zu sein, um den es hier geht. Denn die eigentlich Betroffenen, die Stimmen, die hier, ich würde sagen, instrumentalisiert werden, werden nicht gehört. Die haben keine Stimme in diesem Diskurs. Er scheint den Diskurs nicht zu verändern. Das heißt, es geht um etwas anderes. Das würde ich jetzt mal der Stern des Anstoßes nennen. Also worum geht es eigentlich? Sprache hat natürlich immer eine individuelle und eine kollektive Komponente. Das ist das, was auch in dem Arendt-Zitat kam, auch diese individuelle Komponente nochmal deutlich zum Tragen. Mit meiner Sprache trete ich in die Welt. Mein Ich erscheint sozusagen. Aber ich finde mich eben auch in dem Bezugsgewebe ein. Das heißt, das ist der Common Ground, auf dem wir kommunizieren. Ohne den Common Ground funktioniert Verständigung nicht. Aber in diesem Bezugsgewebe, auf diesem Common Ground, hat sich eben etwas gewandelt. Genauso wie uns ja auch klar wird, wenn wir die erste Sprachdiskussion sehen, dass sich in Bezug auf die Sicht auf gleichgeschlechtliche Liebe doch relativ viel getan hat, zumindest in den Jahren seitdem. Und genauso wandeln sich eben, je nachdem wie das Bezugsgewebe sich wandelt, wandeln sich auch die Normen darüber, was denn richtig und gut ist. Denn Normen sind natürlich auch wertebezogen. Auch sprachliche Normen sind wertebezogen. Wie Markus Hund hier sagt, sie stellen nicht nur gewissermaßen wertfrei dar, was sich aus häufigem Sprachgebrauch als Regeln destillieren lässt. In Normen sind immer auch Werte eingeschrieben. Das heißt, in ihnen wird zugleich das System richtige, situationsangemessene und in diesem Sinn legitime und legale zum Ausdruck gebracht. Das heißt, eigentlich müssten wir über diesen Common Ground diskutieren. Wie finden wir das denn? Wie einverstanden sind wir mit diesen Veränderungen und können wir nicht irgendwie eine tolerante Form finden, dass die einen eine Form von Sprache wählen wollen und die andere eine andere? Dafür müssen wir aber die Stimmen auch hören, die in diesen Argumenten auch angeführt werden und nicht nur über die Gruppen sprechen oder sie instrumentalisieren. Denn auch die Interessen von Minderheiten, die Interessen junger Menschen, also gerade wenn es jetzt um die Schulen geht, scheinen überhaupt nicht gehört zu werden. Eine konstruktive Diskussion scheint mir so auch sehr schlecht möglich. Und es ist aber auch die Frage, ob diese Diskussion wirklich von allen AkteurInnen überhaupt gewollt ist. Von einer Akteursgruppe ist sie sicherlich nicht gewollt. Das ist die AfD. Das sind jetzt gerade aktuelle Wahlplakate aus Heidelberg. Die AfD steht ja sehr klar für sozusagen den Kampf gegen queere Menschen. Also wie hier in dem Plakat, es gibt nur zwei Geschlechter. Oder Kinderseelen schützen, indem man eben einen Regenbogen sieht, der von einem, wo die Familie durch einen Schirm abgeschirmt wird vor diesem Regenbogen. Und auch in der Volksinitiative in Hamburg gegen das Gendern wird genau das sehr deutlich. Die Initiatorin, die war Sprecherin der AG Gendern vom Verein Deutsche Sprache, hat in einem Interview öffentlich dokumentiert gesagt, es gehe ihr beim Gendern, ging es nach ihrer Sicht eben um PR-Maßnahmen der LGBTQ+-Bewegung. Ihrer Ansicht nach sei es eine Tatsache, dass sich normalerweise Männer und Frauen zum anderen Geschlecht hingezogen fühlen. Und dann sagte sie auch noch, wenn wir jetzt alle schwul, lesbisch und trans werden sollen, dann ist die Evolution zu Ende. Und trotz dieser öffentlich dokumentierten trans- und homophoben Äußerungen, für die sie sich auch vor Gericht verantworten musste, war die CDU in Hamburg willens, mit ihr gemeinsam die Unterschriften unter diese Volksinitiative zu übergeben. Das ist also der letzte Gedanke, den ich hier noch anbringen möchte. Das Thema genderinklusive Sprache, und das bezieht sich auf rechtspopulistische Bewegungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, wahrscheinlich auch der Welt, ist eben ein Thema, mit dem sich neue Allianzen schmieden lassen. Die RechtspopulistInnen haben dieses Thema lange immer wieder thematisiert mit diesen Argumenten. Und jetzt finden wir, die ähnliche Diskursstrategien gehen jetzt sozusagen in die demokratischen Parteien über. Das ist ein sehr gefährliches Spiel, denn wie hier eine Politikwissenschaftlerin hier aus Gießen sagt, politische Beobachtungen und wissenschaftliche Studien zeigen, dass dieses Verhalten kontraproduktiv ist und die RechtspopulistInnen und antidemokratischen Kräfte weiter stärkt. Man wird abwarten, aber es ist auf jeden Fall etwas, was sozusagen eben ja neue Verbindungen eröffnet. In einem Aufsatz wurde auch von Gender als Symbolic Glue gesprochen, also wie so ein symbolischer Kleber, der eben verschiedene konservative, rechtspopulistische, zum Teil auch kirchliche Kräfte zusammenbringt. Auch das wird in den Plenarprotokollen gezielt angesprochen, hier von Heidi Reichenick von den Linken. Zitat, sie versuchen, ihre menschenverachtende Ideologie noch irgendwie anschlussfähig zu machen. Und da Gendern für viele Menschen ungewohnt ist und sie es auch nicht machen wollen, ist das ein Lieblingsthema der AfD. Es ist übrigens total okay, nicht gendern zu wollen. Sprache ändert sich mit der Zeit, nicht durch Zwang. Und den gibt es auch nirgends, egal wie oft sie das behaupten. Zum Schluss. Eine tolerante Lösung wäre ja, zu sagen, wir wollen keine Genderverbote und wir wollen auch keine Gendergebote. Also jede Person soll frei entscheiden, welche Art der Sprache sie wählen möchte. Es gibt keinen Punktabzug, es gibt keinen Notenabzug und so weiter. Das, was am Anfang bei der sprachlichen Diskussion um Schwulen und Lesben gebracht wurde, dass man sagt, sie können doch ihre Form nehmen, wir nehmen unsere Form und das wäre doch eigentlich eine tolerante Lösung. Ich könnte sogar auch verstehen, wenn in dieser aufgeheizten Diskussion heute zum Beispiel eine Universität oder wie auch immer das deutlich macht. Eigentlich ist es ja unnötig, aber vielleicht muss man das mal so deutlich sagen. Gendern ist eben eine Form von Respektkommunikation, wie Helmut Falke gesagt hat, für die eben auch Freiwilligkeit zentral ist. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, ohne dieses Principle of Charity, also einer Wohlwollenheit, mit der wir uns gegenseitig gegenübertreten, ist Kommunikation überhaupt nicht möglich. Und das wäre auch eine pluralistische Herangehensweise, die eigentlich zu einer Demokratie passt. Das Schlusswort soll jetzt wieder Hannah Arendt gehören, beziehungsweise Mainz Stender, die über das Verständnis von Handeln und Sprechen bei Hannah Arendt schreibt, Zitat, das Faktum der Pluralität der Menschen als einer Vielzahl von Menschen, die verschiedene sind, korrespondiert mit einer Pluralität von Perspektiven auf die soziale Wirklichkeit, die der einfachen Tatsache entspringt, dass jede und jeder einen nur ihr ihm eigenen Ort der Welt hat. Aber, und das ist für Arendt entscheidend, nur in der aktiven Auseinandersetzung mit anderem entfaltet und konstituiert sich die Pluralität der Menschen, weil sich das Wer einer ist und wer wir sind im Sprechen und Handeln offenbart. Jetzt Hannah Arendt zum Schluss. Wir müssen erscheinen, sehen und gesehen werden, hören und gehört werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Linguistin Caroline Müller-Spitzer mit ihrem Vortrag »Wessen Stimme wird gehört? Genderinklusive Sprache im Deutschen im Lichte aktueller und vergangener Sprachdiskussionen«. Sie hat den Vortrag am 25. Juni 2024 an der Uni Gießen gehalten. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.